Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näher bringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, heute machen wir mal was zum Thema Allergien, das wollte ich schon lange mal machen, habe aber immer so diesen Zeitpunkt verpasst und gedacht, ja, im Winter muss ich auch nicht mehr über Allergien sprechen. Genau, deshalb heute mal eine etwas ausführlichere Folge, falls auch so einige quer einsteigen, kann ich ja auch nicht immer sagen, ja, ins Folge 86 erzähle ich das und hört doch noch Folge 4 an und da erkläre ich das und dann gibt es noch zwei Folgen, die sind irgendwo in der Mitte. Ich dachte, heute machen wir mal wieder was Ausführliches, dass wir das Allergiethema so versuchen in eine Episode zu quetschen. Wird also recht herausfordernd für mich, weil darf ich mich kurz fassen. Ja, und als Ziel habe ich so maximal eine Dreiviertelstunde, also legen wir auch gerade fröhlich los. Vielleicht als ganz kurze Einleitung, dass tatsächlich ja das Thema Allergien, also eins der Hauptthemen dafür ist, dass ich Homöopathie nachher studiert, gelernt, mich immer weitergebildet habe und heute praktiziere, ist tatsächlich mein unendlich lange bestehender Heuschnupfen. Ich glaube, dass es da am Schluss fast 17 Jahre gewesen, genau. Und ich habe ja sehr viel gemacht in diesen 17 Jahren, sehr viel verschiedene Therapien gemacht, also von Schulmedizin, verschiedene Sachen und so weiter. Also immer wieder was probiert, auch emotionale Sachen gemacht, Kinesiologie gemacht, also sehr viel gemacht. Ne? Das hat sich dann alles nochmal verschlimmert nach einer medizinischen Intervention, die damals ich im Zivildienst machen musste, um weiter tauglich zu sein. Danach hat sich alles nochmal massiv verschlimmert und dann bin ich ja zur SAI studieren gekommen und der erste Sommer war also wirklich das erste Mal dann auch zusammen mit Heuasthma, was ich bis dato nicht hatte. Und das hat sich dann unendlich lang hingezogen und irgendwann habe ich gesagt, ja, also sollte Homöopathie vielleicht nicht nur studieren, sondern auch mal wieder einnehmen. Das habe ich nämlich lange nicht mehr gemacht, weil ich immer noch Kontakt hatte mit meiner Berliner Homöopathin. Die hat mich aber in der Schweiz nicht behandelt. Und ich war irgendwie noch nicht bereit, den Homöopathen zu wechseln. Habe immer gedacht, ja komm, den Heuschnupfen hältst du aus, das wird dann schon besser. Und habe dann irgendwann einen Termin an der SAI gemacht, bei einem Therapeuten dort. Der hat mir ein Mittel gegeben. Und danach hatte ich die erste Woche der schlimmste Heuschnupfen und Heuasthma meines ganzen Lebens. Also ich habe da irgendwann angerufen und habe gefragt, ob sie ehrlich versuchen, mich umzubringen. Wusste aber ja schon so viel über meine Partie, dass ich verstanden habe, okay, es gibt eine Verschlimmerung, so kommt ja dann angeblich danach die Heilung. Aber das ist heute noch so, wenn Patienten mir erzählen wegen Verschlimmerungen, ne, dass ich immer denke, ja, ich weiß ganz genau, wovon ihr redet. Und auch schon da, ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich dran geglaubt, dass es mir hilft, weil ich sehr fixiert war mit meiner Homöopathin aus Berlin, die dann auch ganz anders gearbeitet hat und ich habe das Mittel dann nur nachgelesen, so wie man dann halt so als junger 19-jähriger Student aus Berlin vielleicht auch so drauf ist und war, war ich dann recht skeptisch und so, also und dann hat sich noch verschlimmert und ich habe schon gewusst, ja okay, es verschlimmert sich vielleicht, aber ich war ehrlich gesagt ziemlich wütend und nach dieser Woche war es plötzlich weg. Es war wirklich schlagartig nach dieser Woche einfach weg, so. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, okay. Ich kannte das früher von Homöopathie mit bestimmten Krankheiten, aber bei dem Heuschnupfen, da habe ich dann auch lange keine Homöopathie mehr eingenommen, weil das dann am Anfang nicht gut funktioniert hat und dann wurde es schon mal besser und so. Und dann habe ich eben mehrere Jahre das aus den Augen verloren und dann 3-4 Jahre gar keine Homöopathie mehr gemacht. Und dann eben nach 3-4 Jahren das erste Mal wieder was genommen, was jetzt über Arnika hinausging und war ziemlich beeindruckt, ehrlich gesagt. War dann lang skeptisch, weil ich dachte, ja gut, ist jetzt eine Woche schlimm, jetzt ist es weg. Es war keine Wetteränderung draußen, so war ich schon so, okay, das könnte jetzt wirklich mit dem homöopathischen Mittel zusammenhängen. Und dann war es weg, das ganze Jahr über. Und ich war dermaßen begeistert und dann ziemlich frustriert, als es nächstes Jahr wieder kam. Hab dann aber gerade wieder Mittel bekommen und dann ist es Jahr zu Jahr so besser geworden, dass ich es irgendwann gar nicht mehr hatte. Und in der Zeit, das ist so ein bisschen diese, also ich habe lange Zeit so eine sehr extreme Phase gehabt, wo ich immer nur eins gemacht habe, ne, so ganz ingenieurmäßig, kümmere dich nur um eine Sache, na, dann weißt du auch wirklich, was gewirkt hat. Und ich habe sonst nichts anderes gemacht, nicht mal ein bisschen Psychohygiene oder Ernährungsumstellung, gar nichts, was man sonst so bei Allergien empfiehlt. Im Gegenteil, ich habe mich sogar dort, weil ich wenig Geld hatte, sehr, sehr schlecht ernährt und trotzdem ist der Heuschnupfen massiv besser geworden und heute nicht mehr vorhanden. Schon lange nicht mehr. Also ich habe irgendwann mal festgestellt, dass es im Frühling Blumen gibt, die duften und habe gemerkt, dass ich das gar nicht kenne, dass das auch Gerüche sind, die ich mir noch nie gerochen habe. Das ist enorm, was man da an Lebensqualität zurückgewinnt, wenn einem geholfen wird mit der Allergie jetzt in puncto Heuschnupfen. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Allergien, auch verschiedene Arten. Da gehen wir heute auch so ein bisschen drauf ein, weil es macht, das spielt natürlich eine Rolle, ob das vererbte Allergien sind, ob das erworbene sind, ob das Kreuzallergien sind nachher, ob das viele verschiedene sind oder nur eine und so weiter. Auch die Miasmen könnten wir hier bemühen. Ne? Wir könnten einen ganzen Vortrag machen über vier Miasmen und ihre Arten, wie sie Allergien zeigen und so weiter. So, aber dann wird die Folge tatsächlich 4 Stunden lang. Ihr seht ja schon, wie lange ich geredet habe, die es jetzt hören. Außer die, die im YouTube Live dabei sind. Die wissen es, ja gut, die wissen es vielleicht auch, wenn sie es nachhören, ungefähr. Ne? Aber ich weiß es noch nicht, wie lange ich reden werde. Aber zu tief rein können wir nicht, weil sonst machen wir tatsächlich ja einen kompletten Ausbildungstag. Und dann geht es mal locker 4 Stunden. Immer wieder ja interessant, vielleicht auch. Für die, die zuhören und denken, ja, gib mal ein bisschen Allium Cepa bei Heuschnupfen. Hoffe, dass das ist auch eine meiner Ideen heute, dass man ein bisschen klar darüber wieder wird, dass es eben nicht mit Allium Cepa getan ist oder irgendeinem Heuschnupfenmittel aus der Drogerie oder irgendeinem noch schlimmere Heuschnupfenkomplexmittel von irgendwie Spagyrik oder so. Nichts dagegen, aber es funktioniert selten bis gar nicht und schon gar nicht nachhaltig, meiner Erfahrung nach. Das sind sicher zwei gute Therapien, diese Komplexmittel und Spagyrik, aber bei chronischen Krankheiten bin ich da nicht überzeugt bisher. Wir können ja mal jemanden einladen, der mich dann überzeugt von dem. Und dann können wir ein Interview machen. Vielleicht lerne ich ja doch noch was dazu. Im Moment mache ich sehr, sehr interessante Weiterbildungen. Das ist ja das Schöne, wenn man sich regelmäßig weiterbildet, wird auch der Podcast immer aktueller. Ne? Ich denke, wenn man jetzt so einige Folgen von vor 3 Jahren hört, ist es wirklich irgendwann dann Zeit, die auch zu löschen und neu aufzunehmen. Auf der anderen Seite denke ich auch, ja, wenn die Leute, die das hören, das so ein bisschen auch als Entwicklung sehen, ne, denn, und das richtig einordnen können und mich nicht nachher mit Episoden von vor 10 Jahren konfrontieren, was ja auch zu Recht wäre, ne, aber dann lasse ich es vielleicht drauf. Das habe ich noch nicht überlegt. Also wenn die ersten kommen, ja, aber das stimmt ja gar nicht, das sagst du ja in Folge 4897, da sagst du es ja ganz anders als vor 70 Jahren, ne, denke ich, ja gut, jetzt vielleicht Zeit, das zu revidieren und besser zu formulieren. Ich weiß zum Beispiel so die Anfangsepisoden rund um Geschichte, die sind recht mau, ehrlich gesagt. Da habe ich immer mal gedacht, die könnte ich vielleicht mal wieder neu aufnehmen. Ich hatte auch schon die Idee, jemanden einzuladen, der sich da gut auskennt. Aber irgendwie, ja, ich habe immer so viele Ideen und so wenig Zeit. So, jetzt habe ich mich schon wieder verquatscht. Sehr gut. Also wir fangen an. Wir fangen tatsächlich so ein bisschen bei Adam und Eva an. Was die Homöopathie überhaupt bei Allergien macht. Und dann starten wir mal, würde ich vorschlagen, dass wir uns tatsächlich so ein halb mittendrin, aber dann doch am Anfang kurz unterhalten, weil das ein Riesenunterschied ist, über akut und chronisch. Das ist ja eine meiner Lieblingsthemen, kommt immer mal wieder im Podcast und würde dort gern über akut und chronisch reden, weil das nachher sehr viel ausmacht, ne? Weil eine akute Therapie ist ganz, ganz anderes in der Homöopathie. Das sehr viele Sachen, die wir heute sagen werden, die zu Allergien kommen, die treffen auf das Akute nicht zu. Und deshalb möchte ich damit tatsächlich anfangen, weil es eine ganz wichtige Sache ist. Ne? Dazu müsste man sehr viel wissen. Deshalb gibt es ja auch ein 4-jähriges Studium plus eine 2-jährige Mentoratszeit und dann noch eine höhere Fachprüfung. Also insgesamt inzwischen ja 6 Jahre Ausbildung. Das ist ja nicht umsonst so. Ne? Und eine der wichtigsten Punkte ist eben als Homöopath, und das ist oft für Laien sehr, sehr schwierig, ne, was der Unterschied zwischen akut und chronisch ist, weil er sich dort auch ein bisschen unterscheidet von der Schulmedizin. Ich umreiße, ne, chronische Krankheiten sind einerseits die, die lang dauern, also die ich schon lange habe, mehrere Jahre, ne, sind aber auch rezidivierende Krankheiten. Also immer im Frühling habe ich dann Heuschnupfen, ist deswegen keine akute Situation im Frühling. Auch wenn ich akute Symptome habe, wie jetzt habe ich Schnupfen, jetzt habe ich Ohrenschmerzen, jetzt habe ich Husten, ist das als Homöopath, wenn zum Beispiel das Kind immer wieder den ganzen Winter hustet und das macht es schon seit 3 Jahren, dann ist das im Winter nie eine akute Situation. Das war sehr spannend für mich am Anfang, dass man oft gewisse Husten sehr gut in den Griff kriegt mit Bryonia, mit Gelsemium, mit Arnika, mit verschiedenen Hustox, ne? Also ganz viele Mittel, Arsen, Nux vomica, sehr viele Mittel, die da kommen, ne? Die sozusagen dann auch akut verschrieben werden auf den jetzigen Zustand, ne? Die dann plötzlich ein Jahr später bei demselben Husten nicht funktionieren, ne? Habe ich oft gedacht, hey, ich mache genau dasselbe, ne? Hier verstehe ich auch, ne, dass oft dann Homöopathie einen schlechten Ruf hat und nicht funktioniert. Ne? Das ist aber so, je länger, je mehr und mit je mehr Leuten ich rede, auch mit, ich habe inzwischen durch den Podcast immer mal wieder Patienten, ja, das hat mir alles nicht geholfen, aber ich versuche es bei ihnen nochmal. Ne? Nichts gegen meinen Kollegen, ich habe sicher auch so Fälle, wo die anderen Kollegen dann den übernehmen würden und denken, mein Gott, was macht der da? Ne? Also das ist in beide Richtungen so, aber wo man dann auf die Mittelliste sieht und schaut, dort wird nicht chronisch behandelt. Ne? Es fehlen Nosoden, es fehlen tiefliegende Zwischenmittel und es fehlt auch eine konsequente Therapie mit einem Konstitutionsmittel. Nicht, dass alle Fälle so aufgebaut werden müssen, aber oftmals sieht man das dann auf einen Blick, ne, und kann dem Patienten auch relativ schnell helfen. Und dann hat der das Gefühl, ich wäre jetzt ein besserer Homöopath als der andere. Ist nicht der Fall, ne? Sondern da gibt es dann einfach verschiedene Herangehensweisen. Und das ist interessant, man behandelt diese Kind im ersten Jahr mit Akutmitteln oder kleineren Mitteln oder sehr lokal auf den Husten, im zweiten Jahr helfen die nicht mehr und plötzlich gibt man dort Schwergewichtsmittel, ne? Wo man teilweise sogar eine Schule gibt, ja, gib dieses Mittel, ja, nicht akut. Ne? So, und dann als Homöopath denkt man, ja, der hat jetzt so schlimm Husten, dieses Mittel soll ich ja nicht akut geben. Ne? Und wenn mir dann gar nicht klar ist, dass der ja gar keine akute Krankheit hat, sondern eine chronische Infektanfälligkeit im Winter. Ne? Dann gebe ich diese Schwergewichtsmittel nicht, weil die gibt man nicht in der akuten Phase. Ist aber gar keine akute Phase, ist eine chronische Krankheit. Und plötzlich gibt man dann so Monstermittel wie Tuberkulinum oder so mitten in den Husten hinein, ne, wo dann einige Studenten zusammenzucken und denken, oh Gottes Willen, was macht der? Ne? Und zack, ist der Husten nach genau denselben schnellen Tagen wie damals mit Gelsemium weg. Also chronische Krankheiten mit kleinen Mitteln zu behandeln, das ist etwas, was über lange Sicht überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen haben wir eben auch oft bei Komplexmitteln und Spagyrik, wo sehr kleine Mittel, sehr tiefpotenzierte Mittel drin sind, wo oft sehr lokale Mittel auf Heuschnupfen-Symptome, ne, Allium cepa, Euphrasia, da sind die ganzen kleinen Mittel drin, Sarsaparilla oder Histaminum oder wie der ganze Zeug heißt. Die helfen einfach nicht nachhaltig, weil sie im Kern die chronische Krankheit gar nicht berühren. Warum das so ist, das erläutern wir hoffentlich in der Folge noch. Mal kommt wieder mein Lieblingsthema, Auslöser. Freut ihr euch schon alle drauf? Habe ich ja noch nie drüber geredet. Aber so wichtig. Lustigerweise, ich arbeite immer mal wieder, ich schweife schon wieder ab, ich weiß. Ihr habt wahrscheinlich schon gedacht, oh Gott, die ganze Folge geht 1,5 Stunden, was hat der wieder gemacht? Ne? Ich bin ständig abgeschwiffen. Morgen, für die YouTube-Zuhörer, am Sonntag, den 12., habe ich übrigens ein Interview wieder mal mit den Futurelink Earth. Und da bin ich sehr froh und ein bisschen aufgeregt, weil der Gerald Hüther ist dabei. Also bitte das mal empfehlen. Da muss ich dann was Kluges sagen morgen. Sonst hören wir einfach ihm zu. Ich log den sehr gerne. Der sagt immer sehr viele kluge Dinge. Gut, wenn ihr die Folge hört, ist ja schon lang vorbei. So, aber rückwirkend könnt ihr das natürlich im YouTube dann schauen, das Interview. Und dann könnt ihr feststellen, ob ich was Kluges gesagt habe oder nur der gute Herr Hüter. So, jetzt bin ich komplett raus. Also chronische Krankheiten brauchen deswegen nachher eben das, was wir gleich in der Folge besprechen. Ich sage nochmal ein Beispiel dafür. Ich habe in der Anfangszeit von meinem ersten Studium, ich habe in Berlin schon ein Studium gemacht, also Studium, ne? Eine Schule besucht. Das war parallel zu dem Gymnasium noch und habe dort immer mal wieder einmal im Monat so einen ganzen Abend Homöopathie genossen. Ehrlich gesagt noch nicht viel verstanden, wie ich hinterher herausgefunden habe, aber ich kannte schon sehr viele Mittel, ich kannte die Miasmen, ich kannte die Grundlagen und das war natürlich eine super Voraussetzung nachher in der Schweiz, das Studium dann noch zu vertiefen. Ne? Also bin ich auch sehr, sehr dankbar. Da hat meine Homöopathin mich wirklich fantastisch vorbereitet auf mein Studium in der Schweiz. Das war wirklich, also Riesenglücksfall, bin ich heute noch unglaublich dankbar. Aber dort habe ich dann schon so mit, wie das so ist, ne? Dann ist man, ich weiß nicht, was war ich denn, 17? So. Und da hat man also diese pubertären Anwandlungen ab und zu noch und denkt man, es ging Dingeling. Ne? Und da hatte ich einen Freund, einen Kolleg, der war an einer Hochzeitsfeier und der hatte massive Heuasthma und Heuschnupfensymptome. Ganz schlimm. Und ich habe gedacht, ja, ich rette ihn jetzt, wie das so ist, ne? Und habe ihm damals etwas Akutes gegeben, ich weiß nicht mehr, Euphrasia oder Allium Cepa oder irgendeins von denen. Und er hatte das aber ja seit Jahrzehnten. Das heißt, ich habe eine chronische Krankheit mit einem akuten Mittel behandelt. So, das macht manchmal einfach gar nichts. Das macht manchmal ein bisschen Minilinder und dann kommt es nach 2 Tagen wieder. Oder im schlimmeren Fall von mir macht das eine massive Unterdrückung. Die massive Unterdrückung sah so aus, dass er nachher mit massiven Asthma-Anfällen, die auch mit seinem Asthma-Spray kaum noch besser geworden sind, da niederlag und mehr oder weniger kurz vorm Spital war und ich dann mit 17 gedacht habe, okay, das war das letzte Mal, dass ich Homöopathie verschrieben habe. Nachdem er einen Tag fantastisch war. Also ich habe einen Tag Blumen bekommen und danach einen massiven Rückfall der Arme gemacht hat. Und danach habe ich ihn dann zum Homöopathen geschickt und der Homöopath hat glücklicherweise meinen Mux, was ich da gemacht habe, wieder korrigiert. Und heute ist der junge Mann glücklicherweise auch frei von seinen Heuschnupfensymptomen. Aber das werde ich nie vergessen. Und seither behandle ich keine chronischen Krankheiten mehr akut. Man lernt auch manchmal auf den harten Weg, ne? Was auch vielleicht auf mehrerlei Ebenen auch eine Warnung ist für die Leute, ihre akuten Krankheiten selber zu behandeln. Das rede ich so ein bisschen gegen Mauern, auch bei meinen Patienten, die immer wieder gern dann ihre Erkältungen mit irgendwas aus ihren Hausapotheken dann da 3, 4, 5 Mittel behandeln, obwohl das chronische Krankheiten sind und hinterher wird es immer schlimmer. Da bin ich auch immer wieder erstaunt, wie wenig Leute heutzutage noch auf ihre Spezialisten, die sie sogar dafür bezahlen, also ihre homöopathischen Gesundheitsberater, ne, wie wenig sie darauf geben, was die ihnen sagen. Und ich sage, bitte nicht akut behandeln, nicht unterdrücken, nein, nicht, nein, bitte tiefliegende Mittel. Wenn Sie schon was machen, kommen Sie vorbei. Nö. Machen Sie einfach irgendetwas. Und ja, dann werden so Fälle oft mit der Zeit komplizierter. Also vielleicht dieses Beispiel auch im Podcast zum Verstehen, Homöopathie ist überhaupt nicht nichts, ne? Falsch angewendet wirkt das meist einfach gar nicht, ne? So halbe richtig angewendet hat man so Teilerfolge, wo man denkt, ja gut, hätte auch Placebo sein können. Richtig angewendet gibt es manchmal, also auf einer Skala von 1 bis 10, Wunderheilungen auf der Skala 12, ne? Das hängt aber eben nachher vom Individualitätsgesetz ab. Gut, ich hoffe, das ist klar. Also wir reden heute über chronische Krankheiten und man könnte fast pauschal sagen, chronische Krankheiten bitte nie selbst behandeln, wenn ihr keine Ausbildung habt. Punkt. So. Gibt sicher immer auch dort Ausnahmen und irgendwelche Leute, die sich das trotzdem zutrauen, aber meine Empfehlung ist, chronische Krankheiten und eben auch chronische rezidivierenden Krankheiten nicht selber behandeln. Ne? Immer wieder Ohrenschmerzen, immer wieder Lungenentzündung, immer wieder Heuschnupfen, immer wieder Darmbeschwerden. Nicht selber behandeln, sondern einen ausgebildeten Spezialisten dafür aufsuchen und ihm dann auch zuhören. So. Gut, wir haben viel vor. Ich schaffe es never ever, was ich mir alles vorgenommen habe, aber das wäre nicht die erste Folge, wo ich mich komplett verzettle und wir dann nachher eine lustige Folge haben, aber nicht eine sehr nicht strukturierte. Gut, aber wir haben mit dem Punkt angefangen, mit dem ich anfangen wollte und das ist ja schon mal gut. Das heißt, wir gehen nochmal durch die Prinzipien kurz durch. Was braucht es also für so eine chronische Verschreibung? Ein paar Hintergrundwissen. Es braucht das Ähnlichkeitsprinzip. Das heißt, wir werden nachher ein bisschen sprechen darüber. Symptome, was ist das? Also wir sammeln alle Symptome vom Menschen und da sage ich immer, mindestens 3 Beine braucht so ein Stuhl, damit der steht. Ne? Also es gibt sicher auch Leute, die können auf einem Stuhl mit nur einem Bein sitzen. Gibt sicher auch Leute, die können das mit 2 Beinen. Aber ehrlich gesagt, da bin ich zu faul für, da immer noch akrobatische Zirkusleistungen zu machen. So sollte so ein Stuhl 3 Beine haben. Ne? Das ist so die Minimum. Man kann in der Homöopathie, sage ich mal, auch bequem 6 Beine an so einen Stuhl bauen. Dann steht der Stuhl aber Bomben. Ne? Und das ist eigentlich dann der günstigste Fall, wenn man es wirklich schafft, in so einer Anamnese 6 gute grundlegende Beine zu haben. Das sind einfach verschiedene Pfeiler von Symptomenarten. Ne? Dem Minimum, was ich eigentlich brauche, damit der Fall richtig, richtig gut läuft, ist ein Auslöser. Also warum ist der Patient krank? Warum hat er diese chronische Krankheit? Der zweite Teil ist wer, also wer hat diese Beschwerden? Ist denn ordentlicher? Ist der ein chaotischer? Ist der ein Einzelgänger? Ist er ein Geselliger? Ist der ein Arbeitstier oder ein Fauler? So, ne? Wer hat die Beschwerden? und was hat er? Das sind so die Minimum drei Beine. Es fällt relativ schwierig immer noch damit das richtige Mittel aussuchen, aber es ist möglich. Mit einem oder zwei Beinen sehr kompliziert, da muss man gut raten können oder über sehr viel Erfahrung verfügen, wenn man so einen Fall wirklich lösen will. Aber diese drei Beine braucht es, ziemlich ausführlich auch, dann hat man eine Chance. Die anderen Beine besprechen wir jetzt nicht, sonst werde ich nie fertig. Genau. Also wir nehmen jetzt an, wir haben da richtig schön, sagen wir mal, vier Beine, einen Haufen Symptomen, gute Anamnese gemacht, wir wissen warum, wer, was, wir wissen sogar noch die ein paar Modalitäten, also was verbessert den Heuschnupfen und was verschlimmert ihn. Und dann kommt das wichtige homöopathische Gesetz des Ähnlichkeitsgesetzes. Und dort ist es wichtig, dass die Arznei, die in einer Arzneimittelprüfung diese Vergiftungen am Gesunden, Symptome hervorgebracht hat, dass die möglichst ähnlich sind zu den Symptomen, die das als die der Patient hat, also ähnlich zu dem. Das heißt, auf Hahnemannisch übersetzt, das, was an der Arznei das Heilende ist, wird mit dem, was am Menschen das Kranke ist, ähnlich gesetzt und dann löst es sich auf. Das kann jeder beobachten, der das schon mal erlebt hat. Auch die Skeptiker könnten das beobachten, so sie sich denn drauf einließen. Oh, ein schöner Konjunktivsatz. Hoffentlich richtig grammatikalisch. Dafür braucht es noch ein paar andere Gesetze, das Individualitätsgesetz. Also wir nehmen die individuellen Symptome. Das heißt, wenn er sagt, ja, ich habe Heuschnupfen und mir juckt der Gaumen, bringt das ehrlich gesagt für den Homöopathie gar nichts. Wir haben ja gesagt, die drei Beinchen sind Auslöser, wer und was. Beim was geht es mehr oder weniger darum, was hat er überhaupt. Aber behandeln tun wir nachher den Menschen und nicht seinen Gaumen. Das ist der Unterschied und oft sehr, sehr schwierig zu verstehen. Es gibt einige Patienten, die versuchen das immer noch zu kapieren, seit Jahren, und kommen einfach nicht dahinter in diese tiefen Verständnis davon, dass der zentrale Problematik nicht am Gaumen, der Nase oder der Schleimhaut liegt oder irgendwo, sondern die zentralen Probleme, warum ich krank bin, die liegen weiter innen. Das muss nicht immer das große, vererbte, psychische Thema sein. Das ist auch etwas, was dann manchmal ein bisschen überhand nimmt. Das alles ist immer von der Psyche, oder alles ist immer Miasmen, also da diese Fixationen helfen uns nicht weiter. Und da hilft uns eigentlich auch als Homöopathen das Individualitätsgesetz. Das heißt, wir verstehen nachher den Menschen in seiner Einzigartigkeit. Das heißt, der Auslöser kann mal von vererbt, genetisch, ganze Familie voller Allergien sein, bis zu einer erworbenen, seit meine Katze gestorben ist vor ein Jahr, habe ich plötzlich immer Niesen im Frühling. Also das muss nicht immer eine Riesensache sein. Es kann natürlich auch sein, Folge von einem Unfall sogar, habe ich auch schon gehabt, seit einem Unfall haben Allergien angefangen und so weiter. Also dort ist es wichtig, gerade beim Individualitätsgesetz und beim Ähnlichkeitsprinzip, sich nicht früh auf irgendwas festzulegen, naja, das weiß ich, oder ich gebe immer das Mittel, sondern sich wirklich, damit es überhaupt Homöopathie genannt werden kann, wirklich auf das Ähnlichkeits- und das Individualitätsgesetz zu basieren, weil sonst ist es ehrlich gesagt keine Homöopathie, sondern ich gebe Potenzen. So. Und das ist oft etwas, was auch den Homöopathieruf, glaube ich, sehr stark schadet, ist, dass Potenzen zu verschreiben automatisch Homöopathie ist. Das ist aber nicht. Dadurch wird Homöopathie falsch bewertet und reduziert. Und viele der Dinge, die da draußen Homöopathie heißen, sind gar kein Homöopathie. Und das ist ein bisschen blöd, weil wir dadurch den Ruf von einem sehr, sehr wirksamen und sehr freundlichen, sanften und wichtigen Medizin auch immer weiter ruinieren, dadurch, dass wir auch bestimmten Dingen, die dann eben gar nicht helfen, die nicht nach homöopathischen Prinzipien gegeben werden, mit Homöopathie angeschrieben haben. Das ist ein großes Problem. Und ja, müsste sich mal jemand drum kümmern. Ah, nur nicht ich, nein. Genau, es gibt noch mehrere so Prinzipien an der Zahl 7, die ich gelernt habe. Gibt es sicher auch bei anderen Behandlungsmethoden oder anderen Methoden rund um die Homöopathie auch vielleicht noch mehr Prinzipien oder auch weniger, ne? Gehen wir jetzt nicht auf alle drei ein, auf alle sieben ein, weil die wichtigsten sind wirklich das Ähnlichkeitsgesetz und das Individualitätsgesetz. Genau. Vielleicht noch grundsätzlich so ein bisschen zur Homöopathie. Was machen wir jetzt mit so einem Sachen? Ich bin ja schon sehr weit drin, aber vielleicht für die, die noch wirklich ganz neu sind, haben gesagt, ah, okay, verstehe ich. Interessant, aber was macht denn jetzt das? Ne? Mit der Homöopathie machen wir jetzt Folgendes. Wir steigern oder reaktivieren oder wie man es nennen möchte. Der alte Begriff, und den ich immer noch sehr schön finde, ist die Lebenskraft. Was auch immer das ist, ne? Man könnte auch sagen, die Selbstheilungskraft, wobei es das am Schluss nicht ganz trifft, ehrlich gesagt. Aber es sind gute Vehikel, um zu erklären, was man da macht, ne? Wir steigern die Selbstheilungskraft. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, wir bringen den Menschen wieder in das Potenzial, was ihm eh innewohnt, nämlich seine Symptome selber zu behandeln. Weil es gab ja mal eine Phase ohne chronische Erkrankung, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es vererbt, ne? Dann gab es das nicht, aber in den meisten Fällen gab es eine Phase vor der chronischen Krankheit und dann gibt es eine Phase in der chronischen Krankheit. Und vor der chronischen Krankheit war der Körper in der Lage, das System im Gleichgewicht zu halten. Da braucht es das nicht, ne? Jetzt gibt es irgendeinen Grund, der ist entweder einmalig gewesen oder der persistiert. Das heißt, es gibt immer noch diese Probleme. Und seither ist der Körper im Ungleichgewicht oder die Seele oder der Geist oder whatever. Irgendwas ist im Ungleichgewicht. Und aktuell zeigt sich seine chronische Krankheit bei Heuschnupfen am Körper. Es gibt ja auch Depressionen oder Panikattacken. Dort zeigt sich die Krankheit dann in den Gemüt, Geist oder wo auch immer. Ne? Das heißt, am Schluss machen wir mit der Homöopathie Folgendes. Wir geben dem Patienten wieder eine eigene Verantwortung, ist nicht das Richtige, also eine Reaktionsmöglichkeit von innen heraus zu heilen. Ne? So mache ich immer einen kleinen Witz, wenn ich mal wieder Lust habe, mit den Skeptikern zu diskutieren. Ne? Sage ich immer, wenn, also kein echter Homöopath kann guten Gewissens je sagen, er hätte einen Patienten geheilt. Wann immer da jemand behauptet, er hätte Patienten geheilt, ist er kein Homöopath. So einfach ist das, weil die Homöopathie niemanden heilt. Ne? So insofern haben die Skeptiker auf eine gewisse Art ironischerweise Lust, recht. Ne? Weil das Einzige, was Homöopathen je gemacht haben, ist, den Patienten wieder zu helfen, sich selbst zu heilen. Das ist der Einzige. Ne? Und dadurch ist es auch für Leute, die nicht genau hingucken, sagen sie oft, dass die Homöopathie von einer normalen Selbstheilung nicht zu unterscheiden ist. Aber das ist ja der Gag. Das ist ja genau das. Das ist ja genau der Idee von den homöopathischen Sachen. Ne? Ich meine, wir versuchen mit der Homöopathie die natürliche Selbstheilungskraft wieder zu aktivieren, sodass der Patient sich selber heilt. Und das Gegenargument von den Kritikern ist, naja, es hätte ja auch von selber besser werden können. Aber es ist ja genau die Idee. Also eigentlich könnte man es anders ausdrücken, eine echte, gute homöopathische Behandlung sollte von einer Selbstheilung gar nicht zu unterscheiden sein. Bis darauf, dass es vorher keine Selbstheilung gab und nach dem Mittel gibt es eins, da kann man jetzt streiten, ob das dann Heilung ist, sondern wir reaktivieren nur die Selbstheilungskraft, so habe ich das verstanden und gelernt. Das heißt, wir heilen keine Patienten, sondern der Patient heilt sich selber mit unseren Begleitungen, durch unseren Hilfe. Ne? Das ist, was wir machen. Bei Heuschnupfen ist das dann kein Unterschied. Ne? Vielleicht gibt es einen Auslöser, vielleicht ist es vererbt, dann braucht es ein bisschen andere Therapie, aber schlussendlich helfen wir dem Patienten wieder in den Zustand zurückzukommen, wo er diese Art von Heuschnupfen als Ventil oder als Ausgleich oder als Zeichen von irgendeinem Missstand oder als Empfindlichkeit, die grundlegend einfach vorhanden ist, ne? Wieder in den Rahmen zurückzukehren von vorher. Gut, wir gehen weiter. Der Homöopath oder sagen wir bei einer chronischen Krankheit ist es obligatorisch, dass man als Patient vorbeigeht, ne? Weil es könnte ja auch was anderes sein. Oft sind die Laien haben den kommen dann oft ne, mit einer Diagnose. Hat es gerade letztens wieder, da kam eine Patientin, ich habe eine Lebensmittelvergiftung aufgrund von einer Erdbeertorte. So. Und ich habe mir die Symptome angehört und habe gedacht, nee, glaube ich nicht. Das klingt überhaupt nicht danach. Ein guter Punkt dafür, wie unglaublich wichtig es ist als Homöopath, medizinische Kenntnisse zu haben. Ohne das würde ich mich heutzutage wirklich nicht trauen, eine Praxis aufzumachen. Wer da nicht wirklich fit ist in Medizin, schadet am Schluss sich selber und der Homöopathie. Ne? So, das war ein sehr interessanter Fall, weil ich habe dann relativ schnell festgestellt, das ist auf gar keinen Fall eine Lebensmittelvergiftung, das ist etwas viel Ernsteres. Sie mögen doch bitte zum Arzt gehen. Und der Arzt hat dann alles festgestellt, ich will gar nicht im Detail darauf eingehen, mehrere Organe in Mitleidenschaft gezogen, also eine ziemlich heftige, schwere Erkrankung, nachher mit Wassereinlagerung und so. Also, ne? Und das ist der Vorteil, wenn man als Homöopath wirklich Medizinkenntnisse hat, man muss jetzt nicht zwingend eine Diagnose erstellen, ohne all das Labor und Ultraschall und was er nachher noch CT gebraucht hat bei den armen Frauen. Ne? Aber Es ist unglaublich wichtig, dass man das erkennt, sondern merkt, ne? Und trotzdem hat sie fast keine Medikamente von der Medizin gebraucht. Ist es mit allen, mit zwei Mitteln von der Homöopathie. Sie hat alle anderen Medikamente verweigert. gegen meinen Rat, ehrlich gesagt, ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich begleite sie einfach trotzdem auf dem Weg, aber wenn es nicht hilft, sie muss sich dort die Hilfe holen, wenn sie im Spital ist, sonst, also, ne? Die Ärzte glücklicherweise, die kennen mich hier manchmal schon, die machen dann gut mit und sagen, ja, wenn es besser ist, gut, sonst, ne? Und die Patientin ist jetzt also ohne eine medizinische Intervention mit den zwei Mitteln, die ich ihr gegeben habe, wieder gesund geworden oder so stabil, dass sie wieder daheim ist, ne? Und jetzt wird sie irgendwann bald vorbeikommen. Wir müssen mal schauen, warum jetzt plötzlich diese ganzen Organe dann mit Leidenschaft geht. So, ne? Also Galle, Leber, Pankreas, alles war entzündet. Das ist ja keine Lebensmittelvergiftung. Ne? So, dort ist ein guter Hinweis darauf, wie wichtig es ist, sich auch auszukennen. Das heißt, wenn der Patient kommt und sagt, ich habe eine Heuschnupfenallergie, natürlich, wenn das bereits diagnostiziert worden ist von irgendeinem Allergologen, muss man da auch nicht jede Diagnose anzweifeln. Aber grundsätzlich ist es dann doch von Vorteil, selber nochmal mitzudenken und zu denken, ja, weiß nicht, vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Ne? Gerade bei Kindern nicht zu früh sich auf irgendwas einlassen und nachher hat der, ich weiß nicht was. Ne? Sage jetzt keine schlimmen Krankheiten, sonst muss ich wieder Triggerwarnungen machen, aber ne, das vielleicht mal als erstes. Also Patient kommt, deshalb muss es einen Untersuch geben, einen Teil ambulant, ne? Und es sollte, weil ich so gern interdisziplinär arbeite, würde ich trotzdem empfehlen, solche Patienten auch noch weiterzuschicken, dass es irgendwo eine gesicherte Diagnose gibt, weil in der Schweiz dürfen wir als Homöopathen gar keine Diagnose stellen. Und das kann aus verschiedenen Gründen, nachher für Krankschreibungen oder eben auch für weiterführende Therapien oder für Versicherungen, die bezahlen, auch nochmal wichtig sein, wenn man eine richtige Diagnose hat. Genau. Das ist ja auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, jeden Patienten zum Arzt zu schicken. Ehrlich gesagt, das hängt dann sehr vom Arzt ab. Aber ich habe glücklicherweise in Chur hier so ein tolles Netzwerk mit so tollen Ärzten, dass man das gefahrlos machen kann, ohne dass Patienten da dann immer in so einen Gewissenskonflikt reingezogen werden, ne? Sondern hier sehr viel gemeinsam zum Wohle des Patienten gearbeitet wird und nicht wie im Twitter das oft vermittelt wird, dass da irgendwelche bösartigen Leute rumlaufen und Patienten umbringen, ne? Und sich daran noch bereichern. Genau. Ist nicht der Fall übrigens. Also wer reich werden will, für die, die zuhören und denken, oh, ich würde auch gerne Homöopath werden, dann werde ich gern reich, kann ich nicht empfehlen. Ehrlich gesagt, ne, würde ich euch wirklich nahelegen, etwas anderes zu machen, zum reich werden. Also ja, in vielen Kantonen kann man nicht mal die Arzneimittel verrechnen, also nur seine Arbeitszeit. Ne? Also da reich wird man damit nicht. Ist auch nicht wichtig als begeisterten Homöopath geht es glücklicherweise um ganz andere Sachen im Leben und das macht sehr viel mehr und Freude und bringt auch mehr als Geld. Aber vielleicht für die, die denken, oh, da kann ich reich werden mit, nix. Nicht, dass ich wüsste. Oder sonst wäre ich froh, wenn es mir jemand erklärt. Okay, also, der Patient muss zum Arzt kommen, das heißt, es gibt einen medizinischen Teil von der Anamnese, nennt sich das, ne, Fallbesprechung. Das heißt, ich bespreche den Fall medizinisch, untersuche den Patienten, mache vielleicht noch eine interdisziplinäre Intervention, schicke den weiter und als Folge davon oder danach mache ich dann eine homöopathische Anamnese. Und da gehören eben, was ich gesagt habe, mindestens diese drei Beinchen dazu vorhin oder vielleicht auch noch mehr Symptome. Das heißt, dort wird wirklich eine vollständige Anamnese gemacht. Die kann so gehen von einer Dreiviertelstunde, wenn es jetzt nicht so ein komplizierter Patient ist. Ich weiß auch, es gibt gewisse Therapeuten, die bis zu 4 Stunden mit den Patienten arbeiten. Also so lange habe ich noch nie gearbeitet und wüsste auch nicht Fragen für 4 Stunden. Also ich bin auch beeindruckt von meinen Kollegen, die für 4 Stunden Material haben, was sie den armen Patienten alles fragen müssen. Aber dann ist es ja also heftig. Aber es ist gut, manche Patienten braucht es auch genauso viel Zeit. Und dann ist es auch richtig. Hauptsache, man findet nachher das richtige Mittel und dem Patienten geht es besser. Da ist ja jedes Mittel auf eine gewisse Art und Weise richtig. Ne? Das heißt, man kann so ein bisschen plakativ sagen, also bei der Homöopathie wird der Patient auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene untersucht, um das passende homöopathische Mittel zu finden. Das wäre so ein guter Satz, ne? Das heißt, wir haben Haufen Symptomen gesammelt und dort vielleicht nochmal der Hinweis, individuelle, ne? An der medizinischen Seite, dort sammeln wir natürlich vor allen Dingen Diagnosen, medizinische Symptome, das ist ganz was anderes als ein homöopathisches Symptom, ne? Und dort gehen wir Untersuchungstechniken, haben Beobachtungen, haben gewisse genau, interdisziplinäre Laborwerte, Ergebnisse und all das Zeug. Ne? Bei den homöopathischen Anamnese geht es um den individuellen Teil. Ne? Also ist Ihr Heuschnupfen, wenn wir jetzt bei den Lokalsymptomen wären, besser drinnen, besser draußen? Ist es eine verstopfte Nase? Ist es nachts verstopft, tagsüber läuft? Ist es andersrum? Läuft es draußen, fließt es drinnen? Ist es, welche Farbe hat es? Reizt es schnell, wenn Sie schneuzen, oder ist es mild? Ist es sehr schleimig? Ist es sehr trocken? Haben Sie sehr wenig Absonderungen? Betrifft es nur die Augen und so weiter? Je individueller solche Symptome nachher aufgelistet werden, je individueller die Symptome auch erfragt werden, je spezifischer und am Schluss sogar noch je auffälliger sowas ist, ne? Ich hatte zum Beispiel gegen Ende von meiner Heuschnupfenphase Heuschnupfen nur noch nach Regenwetter. Dann, wenn alle anderen besser hatten, dann hatte ich's. So, ne? Und das sind dann manchmal so auffällige Symptome, dass man selber schon zweifelt, ist das überhaupt nur Heuschnupfen? Was soll das sein nach den Regen? Also nicht einen Tag nach den Regen, wenn es wieder ein Tag heiß war, ne? Sondern der Regen, so gegen Ende von Regen, wenn es dann kurz vor Abebben ist und so man merkt, jetzt hört es langsam auf zu regnen, dann kommt mein Heuschnupfen. Das hat mir überhaupt keinen Sinn ergeben, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Am Anfang vom Regen ist es noch möglich, weil es alles so reindrückt oder so. Und ich hatte es dann auch viel schlimmer draußen, also da, wo die Pollen dann nicht mehr waren, also nicht drinnen und so weiter. Ne? Also auffällige, widersprüchliche Symptome, sehr individuelle, wo man sagt, oh, das ist auffällig. Ne? Ich habe am besten ist mein Heuschnupfen während dem Essen. Ne? Am besten ist mein Heuschnupfen, wenn ich Musik höre, dann habe ich keine Symptome. Sobald die Musik aus ist, habe ich wieder. Ne? Solche Sachen können unter Umständen extrem entscheidend sein und werden den Fall auch, wenn das nachher ein zentrales Symptom ist, extrem schnell verbessern. Also je mehr man solche Arten von wirklich sehr guten individuellen Symptomen hat, desto besser wird dieser Fall auch laufen und je schneller wird die Homöopathie wirken. Ne? Manchmal hat man Patienten, die haben, ja, ich habe Heuschnupfen. Ja, ich niese am meisten dann, wenn es warm ist und die Pollen fliegen. Wo man denkt, ja, und sonst? Nein, sonst habe ich keine Symptome. Irgendwelche menschlichen Probleme? Nein. Wie ist es mit Verdauung? Ja, normal. Wie ist es mit Essen? Ja, ist auch normal bei mir. Okay, wie ist es mit der Ordnung? Ja, ich bin ein bisschen ordentlich, aber eigentlich auch nicht. Okay, arbeiten Sie gern? Ja, ab und zu, manchmal auch nicht. Wo man denkt, okay, ist gut. Dann ist das einzige Symptom vielleicht, dass er sich nicht entscheiden kann oder irgendeine Art von Wahrnehmungsstörung hat, ne? Vielleicht ist er unter Schock. Aber manchmal hat man so Symptome, auch Patienten, die wirklich sich ehrlich bemüht haben, zum Schauen, wo man wirklich merkt, okay, es gibt keine Symptome, oder er weiß es nicht. Ne? Und solche Fälle sind dann manchmal schwieriger. Und wenn ich so schaue, ich habe ja auch immer mal wieder Fälle, die überhaupt nicht laufen. Wenn ich dann auf diese Karten schaue und versuche zu denken, ja, wieso läuft das eigentlich nicht? Dann sehe ich immer wieder dasselbe, dass dort einfach kaum individuelle Symptome vorhanden sind, sondern wir nennen das in der Homöopathie pathognomonische, schwieriges Fremdwort, heißt so viel wie, das sind die normalen Symptome, die zu einem normalen Heuschnupfensymptomen gehören. Ne? Gerötete Augen zum Beispiel. Ne? Ist kein individuelles Symptom, wenn man Heuschnupfen hat auf den Augen. Ne? Okay, also da sammeln wir möglichst viele. Ich möchte kurz eingehen auf mein absolutes Lieblingsthema, der Auslöser, weil der so viel wert ist und weil der so viel in so einem Fall bewegen kann. Es gibt Fälle, da gibt es den Auslöser nicht oder dass der Auslöser dann, sagen wir, relativ trivial. Ne? Weil man könnte ja auch sagen, ja, Auslöser ist halt, wenn die Pollen fliegen. Das ist auch richtig, ne? Ist aber pathognomonisch. Ne? Da wäre viel auffälliger. Ja, ich habe dann mitten in der Schneezeit habe ich plötzlich Heuschnupfen. Ne? Gut, kann man gucken, ob der Hasel schon irgendwo blüht oder so. Ne? Aber gibt es auch, ne? Ich habe zum Beispiel einen Patienten, der hat Heuschnupfen unabhängig von den Jahreszeiten, aber mit diesem plötzlichen Wechsel auf eiskalte Temperaturen. Ne? Im Mai kommen ja zum Beispiel manchmal diese Eisheiligenphase. Ne? Weiß nicht genau, wann die ist. Aber der hat das nur, wenn so Kälteeinbrüche sind. Manchmal schneit es ja im April nochmal. Dann hat er Heuschnupfen. Sonst an den warmen Tagen nicht. Und deshalb dann wieder Ende vom Herbst. Also überhaupt nichts mit den Pflanzen zu tun. Das ist bei ihnen reine Temperaturempfindlichkeit. Allergie auf Kälte. Oder sagen wir Wetterschwankungen, also Temperaturschwankungen auf Kälte. Genau, also der Auslöser ist nicht immer das Zentrale, aber wenn er vorhanden ist, ist er unglaublich zentral, weil der Auslöser für verschiedene Sachen wichtig ist, habe ich auch schon x-mal in anderen Folgen erwähnt. Ich werde also das nicht in epischer Breite heute erzählen. Aber gerade bei Heuschnupfen ist es nämlich besonders schwer und das wäre auch ein Aufruf an alle meine Patienten und auch an alle Patienten von anderen Homöopathen, falls ihr Allergien habt. gibt dort relativ viel Forschung hinein in den Auslöser, weil er oft unklar ist. Auch für euch selber. Und das vielleicht kurz erwähnt, wenn ich weiß, warum ich krank geworden bin, kann das unter Umständen nicht nur der Heuschnupfen lösen, sondern viele eurer Probleme. Ne? Gerade bei Allergien, die früh in der Kindheit angefangen haben, ne? Wenn man so einen grundlegenden Auslöser dort findet und plötzlich feststellt, wie viel daran mit zum Beispiel hängt. Oder andersrum gesagt, vielleicht so noch besser zu verstehen, es ist manchmal so, dass die Leute kommen nur wegen Heuschnupfen. Die haben zwar noch x andere Symptome, aber das ist so am Rande. Ich habe das gefragt, aber die Patienten wollen das nicht. Sie wollen den Heuschnupfen loswerden. Wenn sie noch zwei, drei seelische Sachen, ein bisschen komischen Charakterknacks, so, ne? Das wollen sie auch alles nicht behandeln, sie wollen den Heuschnupfen loswerden, ne? Irgendwann stellt man fest, dass das ein Kinderthema ist, dass in der Kindheit auch etwas passiert ist, dass dort ein Auslöser gibt, ne? Und dann gibt man ein Mittel, sagen wir, für den Heuschnupfen, das machen wir natürlich nicht, aber so versteht es der Patient und plötzlich werden viele seiner anderen Beschwerden auch besser. Also, falls ihr auch mehr als eine Beschwerde habt, kann es manchmal auch mehrere Auslöser im Mitleben geben, dann braucht es wirklich auch mehrere Arzneien, das ist okay, aber manchmal hat man wirklich das Glück, je weiter man im Leben zurückgeht, desto ursächlicher ist es ja und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie verschiedene Ebenen, wie ein Zwiebel. Ne? Also es macht ja einen Unterschied, ob ich sozusagen von der Zwiebel nur die oberste Schicht loslöse mit einem Mittel oder ob ich, weil der Heuschnupfen seit dreijährig ist, ne, dass ich alle die Auslöser, die da drüben sind, ignoriere und direkt reinschneide in die Zwiebel und von unten aufbreche. Ne? Dann habe ich ja ganz einen anderen Effekt. Und so ist das auch, weil bestimmte Folgesachen, also sagen wir mal, der Primärproblem ist ein Kinderthema, ne? Das Sekundärproblem ist dann ein Pubertätsthema, der Tertiärproblem ist irgendwann ein Ausbildungsproblem und dann gibt es noch seit der Geburt oder Hochzeit gibt es nochmal Probleme. Ne? Also vier, fünf, sechs Auslöser und dann fängt man bei dem Tiefliegendsten an, plötzlich werden alle anderen besser, weil man dann auch feststellt, dass die Folgeauslöser irgendwo Teil mit dem ursprünglichen Problem zu tun haben. Ne? Das heißt, man kann dann auch diese vier Fliegen mit einem Klatsche oder wie viel sind das? Sieben, ne? Sieben Fliegen mit einem Klatsche oder so. Manchmal kann man eben den Fall mit einem Mittel dermaßen bewegen, dass man sich dann oft fragt bei anderen Mitteln, hallo, wieso funktioniert das nicht immer so? Ich hätte gern immer das. Ein Mittel, sechs Probleme gelöst, fertig, ne? Und es ist auch wirklich so, also ohne da irgendwie Druck zu machen, aber es ist wirklich so, dass diese Fälle oft nur deswegen so gut laufen, weil wir einen wirklich guten Auslöser haben. Und nicht vergessen, der darf auch körperlich sein. Also auch Folge von Unfall oder so. Ne? Also, und das macht etwas, wenn das ein schwerer Unfall mit Koma oder Narkose war. Ich hatte ein Kind, was einen schweren Autounfall überlebt hat und plötzlich haben wir da angefangen und alles ist besser geworden. Die Sprachentwicklungsverzögerung ist besser geworden, der ADS hat er plötzlich nicht mehr gehabt, die Allergien sind weggegangen, der Hautausschlag ist weggegangen, alles mit einer Mittelfolge von Schock. Ne? Also nicht alle Fälle laufen so. Ich will auch niemanden den Mund wässrig machen, weil es gibt sehr komplizierte Fälle, die haben drei, vier, fünf sehr schwerwiegenden Auslöser, das braucht lang. Ne? Bis man da alles aufgelöst hat. Aber manchmal hat man wirklich Glück, wenn man schön tief in der Kindheit etwas Handfestes findet, was wirklich auch verhebt. Ne? Und darauf den Fall aufbaut und sieht, das passt auch gut zum Ähnlichkeitsgesetz, ne? Dass das Mittel bis heute alles abdeckt. So Fälle sind dann wahre Wunderheilungen, ne? Von denen man dann immer gern berichtet und sich aber dann oft als Homöopath fragt, wieso eigentlich die anderen Fälle nicht so laufen. Da bin ich auch manchmal echt verwöhnt, ne? Wenn dann wieder so ein Fall kommt, wo ich denke, hä? Ich habe genau dasselbe gemacht wie sonst immer, was jetzt passiert. Ne? Und oft rückwirkend, wenn der Patient einem die Chance gibt, durch seine Geduld, ne, dass man dort ein paar Mal bohren darf, zweite Mittel, dritte Mittel und plötzlich beim vierten Mittel. Ne? Plötzlich hat man genau denselben Durchbruch, wie man das sonst bei den anderen Patienten auch hat. Wenn er die Geduld mitbringt und man dann nochmal schaut, okay, erste Anamnese, und dann plötzlich sieht man, oh ja, das hätte ich von Anfang an geben sollen. Mist. Ne? Ist zwar traurig für alle und so, manchmal zum Beispiel kommt der Patient erst dann mit der Geschichte raus. Ne? Ja. Ich schweife schon wieder ab, da gibt es auch gute Beispiele, aber wir sind schon an die Dreiviertelstunde dran und ich habe eigentlich noch nicht alle Punkte gesagt, deshalb würde ich jetzt gern weiterziehen mit dem. Aber ohne den Satz sage ich nochmal, bitte den Auslöser unglaublich ernst nehmen. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich keinen Auslöser gibt, dann komplett ignorieren, also nicht irgendwelche so halbe Vermutungen, Interpretationen, ja, es könnte auch das sein, sowas nicht verwenden. Ne? Dann lieber kein Auslöser als so ein halbe. Danach gibt es, sagen wir mal groß angelegt, eine Analyse. Darauf einzugehen, was es jetzt alles zu tun gibt für den Homöopathen, würde zu weit gehen, aber es gibt jetzt einen Haufen Arbeit. Ne? Was sich ja zum Beispiel dann Leute auch gern mal sparen, indem sie dann einfach irgendwas machen. Ne? Aber ein gut ausgebildeter Homöopath geht jetzt in die Analyse von dem Fall. Ne? Gibt verschiedene Punkte. Der berühmteste davon ist sicher die sogenannte Repertorisation. Aber es gibt da verschiedene Analyseschritte, je nach Methode, gehe ich nicht drauf ein. Aber es gibt eine Nachbehandlung, das seht ihr dann auch auf den Rechnungen in den meisten Fällen, dass einmal die Zeit verrechnet wird, wo der Patient tatsächlich in der Praxis ist. Und danach gibt es eine Zeit, wo der Therapeut nachbehandelt, bis hin zu, dass er Supervision in Anspruch nimmt, interdisziplinäre Gespräche führt, sich weiterbildet, in Büchern wälzt, Recherchen arbeitet, macht. Ne? Also ich denke immer, wenn ich das tatsächlich in Rechnung stellen würde, was ich manchmal für einen Aufwand habe, um die richtige Mittel zu finden, ne? Dann wären einige Patienten pleite gegangen an meiner Analysephase. Genau, da habe ich mir eine persönliche Grenze gesetzt, weil ich immer denke, der Patient kann ja nichts dafür, dass ich das nicht weiß. Aber das kann manchmal wirklich also locker das Dreifache der Zeit in Anspruch nehmen, was so ein Patient in der Praxis ist, so eine Analysephase. Ne? Das weiß ich auch gerade von den jungen Therapeuten, die sich manchmal auch daran dann aufhängen, ne? Und dann 2, 3 Tage da über einem Fall brüten. Ne? Und da lohnt es sich dann ehrlich gesagt, wenn man so merkt, nach 2, 3 Stunden, ich komme nicht drauf, macht lieber einen erfahrenen Kollegen fragen und sich dort Hilfe holen. Gut. Irgendwie hat er dann diese Analysephase durchzogen und ist auf ein Mittel gekommen, im günstigsten Fall das sogenannte Similimum, ne? Das ähnlichste homöopathische Mittel, was der Homöopath kennt. Und wir haben ja auch nicht alle zur Verfügung, also vielleicht gibt es auch noch irgendeine Pflanze im Urwald, die noch besser passen würde, die aber niemand je potenziert hat. Also das ähnlichste Mittel, was man halt hat. Und das wird dann verordnet. Dort gibt es auch wieder einen Haufen Prinzipien. Ich nenne mal ein sehr wichtiges. Bei der Homöopathie lösen wir eine Heilung aus. So. Das heißt, bei chronischen Krankheiten braucht das in der Regel mehr als eine Arznei. Das ist richtig, ne? Aber es braucht diese Arznei in der kleinstmöglichen Dosierung. Das ist jetzt natürlich keine konkrete Dosierungsanweisung. Ne? Was heißt kleinstmöglich jetzt? Heißt es 2, 3, heißt es 18? Was heißt das? Ne? Kleinstmöglich, die goldene Regel sage ich immer, so wenig wie möglich, aber so häufig wie nötig. So. Das ist natürlich auch kein besonders konkreteren Hinweis, aber am Schluss ist die Dosierung etwas, was eben auch leider individuell ist, weil wir ja in ein Homöopathie-Setting sind und nicht in ein Standard-Maschinenbau oder irgendwelchen Androiden, ne? Sondern wir haben individuelle Menschen und individuelle Menschen haben individuelle Beschwerden und individuelle Tiefe ihrer Krankheit und dadurch brauchen sie eben auch eine individuelle Dosierung. So, ne? Und das ist dasselbe wie mit der Potenz. Dort braucht es eben auch eine individuelle Entscheidung. Dort gibt es auch eine Regel. Ne? Also von daher gibt es mehrere Regeln. Wichtig ist dort vielleicht, je weniger ich mich mit Homöopathie auskenne, desto tiefer sollte ich die Potenz wählen. Ne? Also unter C30, C30 und wenn ich mich ein bisschen mehr auskenne, vielleicht auch C200, aber sicherlich nicht darüber. Ne? Und dann gibt es eine andere Regel. Grundsätzlich, je schwerer im Sinne von tiefer die Krankheit im Menschen inne ist, vielleicht auch je älter sie ist, desto höher die Potenz. Außer der Patient ist in irgendeinem sehr stark geschwächten Zustand oder die Krankheit ist lebensbedrohlich oder er ist bereits schon in der Endphase vom Leben. Ne? Das sind wieder dann Ausnahmen, aber da sind wir schon weit in dem, was Therapeuten einfach wissen müssen. Dann gibt es eine Überwachung des Patienten, die ist natürlich ambulant. Das heißt, es gibt nachher Folgekonsultationen, Kontrollen. Das hat je nach chronischen Krankheit braucht das manchmal sehr kurzen Kontrollen. Manchmal kann man auch alle 3 Monate machen. Wenn man Menstruationsbeschwerden hat, macht es Sinn, immer mal wieder nach ein, zwei Zyklen sich zu sehen. Also das ist auch wie unerwartet, ne? Individuell. So, das heißt, dort braucht das auch eben eine ganz individuelle, aber je nachdem, wie schwer die Krankheit ist, eine sehr enge Betreuung. Ne? Und auch bei Heuschnupfen macht es natürlich keinen Sinn, den Fall nach 6 Monaten wieder zu bestellen, ne, und zu fragen, wie geht's Ihnen jetzt? Ja, jetzt mitten im Dezember habe ich keinen Heuschnupfen. Ah, super, hervorragend, hat ja toll gewirkt. Ne, so Heuschnupfenpatienten, meiner Erfahrung nach, kann man nach ein paar Tagen anrufen, das ist besser. Hab gerade wieder einen Fall gehabt, sehr starken Heuschnupfen hat sich gemeldet und nach 2 Tagen alles weg. Also das sollte schnell wirken, auch bei den chronischen Sachen ist das nichts. Bis es nachher ganz verschwindet, dass es gar nie wiederkommt, das kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen, wie bei mir auch am Anfang, wie ich erklärt habe. Aber die Symptome auf die korrekte Mittel wirken oft sehr schnell. Und das ist dann der Unterschied, wenn man ein tiefes Konstitutionsmittel gegeben hat, wie in dem Fall, kommen sie auch nicht wieder. Was ich am Anfang gesagt habe, wenn man nur einen schnellen Allium-Cepa oder irgendeinen Sulfur gegeben hat, ohne dass es wirklich gepasst hat, ne, dann kann es sein, dass er einfach 2 Tage besser ist und danach geht es einfach wieder von vorne los. Ne. Das sind dann temporäre Verbesserungen oder sogar schlimmer noch Unterdrückungen. Ne. Das plötzlich kommt das tiefer und der Patient hat von Heuschnupfen, Heuasthma noch zusätzlich, nachdem es besser war. Gut. Ich möchte zum Schluss noch sagen, dass es eine Studie dazu gibt, eine positive. Ich suche die gerade, Moment. Zum Thema Allergien. Wurde ja auch immer gesagt, es gibt keine positiven Studien zur Homöopathie. Was natürlich nicht stimmt. Da. Also es gibt eine Meta-Analyse aus 2014, die Fachzeitschrift PLOS-1 veröffentlicht wurde, untersucht die Wirksamkeit von Homöopathie für verschiedene Krankheiten. Einschließlich Allergien, Arthritis, Asthma und Migräne. Die Ergebnisse zeigten, dass die Homöopathie bei diesen Erkrankungen wirksam ist. Also, es gibt übrigens mehrere Studien, aber das ist eine, die sich auch Bezug auf Allergien nimmt. Natürlich wissen wir, die Kritiker haben alle Studien, die auch nur ein bisschen die Möglichkeit hätten, vielleicht positiv zu sein, so lange rumdiskutiert, bis es dann doch nicht mehr ist. Also, das einfach ignorieren. Da sind sicherlich nicht immer alles richtig gelaufen, aber das wissen wir ja, ist bei den Medizinstudien auch überhaupt nicht der Fall. So da im Glashaus zu sitzen und dann mit Steinen zu schmeißen, bringt ja gar nichts. Ich meine, das ist am Schluss richtig, das ist Whataboutism. Es spielt natürlich keine Rolle, wenn unsere Studien scheiße sind, dass dann die anderen auch scheiße sind. Ist ja kein Grund, ne? Deshalb haben sich ja auch viele bemüht, die Sachen inzwischen besser zu machen. Es läuft ja jetzt wieder einer in Bayern, ne, wo hoffentlich besser gemacht worden ist. Es gibt auch sehr gute kleine, sehr viele kleine Studien. Am Schluss bin ich dort aber Freund mit mit vielen großen Homöopathen oder deren Meinung, ne, dass am Schluss die Homöopathie eh nicht über ein medizinisches Verfahren bewiesen werden kann, weil es einfach die Individualität gar nicht abbilden kann am Schluss. Ne. Natürlich ist mir schon klar, dass man dann, wenn man genug Teilnehmer hätte für so eine Studie und so weiter, am Schluss auch eine Aussage machen kann, aber die ist am Schluss trotzdem pauschal. Und deswegen denke ich, es braucht auch langfristig irgendeine andere Art von Analyse, um Homöopathie wirksam zu machen. Ehrlich gesagt, für die Homöopathen, die lange in der Praxis arbeiten, braucht es das nicht. Ne? Und für die Patienten, die seit langen Jahren sehr gut mit der Homöopathie behandelt werden können, braucht es das auch nicht mehr. Einen Beweis, dass die Homöopathie wirkt, sondern am Schluss ist für die ja viel interessanter, ob ich es schaffe, deren individuelle Arznei zu finden. Das ist ja viel aussagekräftiger, weil am Schluss nützt ja auch nicht andersrum. Nehmen wir an, wir hätten 10 Studien, so sagen, ja, es gibt 10 Studien, wo bewiesen ist, dass Homöopathie bei Heuschnupfen extrem wirksam ist, aber leider finde ich ihr eigenes Mittel nicht. Es tut mir so leid. Dann sagt die Patientin ja auch nicht, ja, super, aber es gibt ja Homöopathie, wo es wirkt, ne? Weil wenn sie nicht ihre Beschwerden besser hat, ist das wurscht. Ne? So ist es andersrum auch für einen praktischen Homöopathen viel wichtiger, ob er das Mittel findet und der Patient seine Symptome los ist, als ob das in irgendeiner Studie nachher nachgewiesen wird. Am liebsten hätten wir beides, ne? 10 Studien pro Krankheit, wo Homöopathie signifikante Verbesserungen gemacht hätte. Ne? Dafür braucht es auch gute Verschreiber. Also ich würde mir das auch nicht zutrauen bei einer Studie mitzumachen, weil da müsste ich ja jeden Patienten möglichst gut behandeln. Ne? Ansonsten verfälscht das ja die Studien, wenn ich bei 10 Patienten daneben liege. Ne? Dann gehen die in das hat nicht gewirkt Raster rein. So gesehen braucht es ja dann auch noch fehlerfreie Verschreibung, was ja auch nicht gibt. Ne? Das müsste man auch noch ausrechnen. Und ne, 10 Studien plus 10 Patienten, denen hilft, das ist, was wir gern hätten. Ne? Also jeden Patienten das richtige Mittel finden, dass er keine Beschwerde mehr hat. So, ich hoffe, das war so allgemein so ein bisschen hilfreich. Ne? Am Schluss habe ich, glaube ich, auf über alles meine Punkte, was ich vorbereitet habe, wenig gesagt. Ich habe wie immer das 18-fache vorbereitet. So, vielleicht gehen wir irgendwann noch mal konkreter ein. auf bestimmte Allergien, aber am Schluss funktioniert das bei Allergien eben immer gleich. Also chronische Krankheit, deshalb eine chronische Anamnese machen, eine Fachperson dazu aufsuchen, möglichst schauen, dass man den Auslöser hat, diese drei Beinchen, ne? Warum, wer hat die Beschwerden, was habe ich? Und dann, wenn man noch ein bisschen besser vorbereitet sein möchte als Patient, die Modalität dann, was verbessert oder was verschlechtert. Und dann gibt es noch andere Symptome, gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber die dann mal noch gefragt wird. Und dort kann man als Patient sozusagen dazu beitragen, dass man möglichst viele dieser guten Symptome mitbringt, damit der Homöopath eine schöne Chance hat, auch ein gutes Mittel zu finden. Und der Homöopath bei Heuschnupfen gut recherchieren, gut Analyse machen. Und dann ist das tatsächlich gar nicht so ein Hexenwerk. Allergien, also vor allen Dingen diese, sag ich mal, Schnupfenallergien mit Heuschnupfen, Heuasthma und so, da habe ich sehr, sehr viele positive Erfahrungen machen dürfen mit der Homöopathie. Also ich, gefühlte Statistik ist das jetzt, würde ich sagen, dass ich 90% der Patienten mindestens helfen konnte in dem Jahr, wo sie bei mir waren. Ob das denn bei allen nachhaltig besser geworden ist, die Patienten kommen dann manchmal einfach nicht mehr. Und da weiß ich immer nicht, ist es denn auch wirklich nachhaltig besser geworden? Ne? Meistens, wenn ich dann anrufe und sage, und wie geht's? Ja, ist viel besser geworden, gar nicht mehr gehabt, so. Aber die kommen dann natürlich nicht bei mir nach 2 Jahren vorbei und sagen, übrigens, ne? Da müsste ich dann viel mehr anrufen und die Leute fragen. Ne? Aber sicherlich gehe ich immer diese 2, 3 Wochen, okay, wie ist es jetzt besser? Ja, nach wie vielen Tagen? Nach 2, 3 Tagen besser, leichter, jetzt ist es fast nicht mehr. Das kann ich sagen, ist sehr, sehr oft der Fall gewesen. Schwieriger ist da, gab es eine Frage im Chat. Schwieriger ist da bei so Kreuzallergien, verschiedenen Allergien oder auch Ernährungsallergien, die sehr heftig sind. Also nehmen wir an, so ein Patient kriegt nach einer Erdnuss einen halben Erstickungstod. Ne? Dann ist das ja nichts, was man so leichtfertig nochmal ausprobiert. Ne? Und da ist Homöopathie oft schwierig zu überprüfen, weil sich kaum jemand diesem Risiko wieder aussetzen möchte. Ne? Also bei ganz, ganz schweren, wie bei Bienenallergie oder so, ne? Das würde ja niemand ausprobieren, zum sagen, ja, testen Sie mal wieder, ob Sie noch allergisch sind, damit ich in meiner KG schreiben kann, ob der Mittel geholfen hat. So sagen wir die sanften Allergien, die eben nicht so gefährlich sind, oder zum Beispiel, was ich auch mit sehr viel Erfolg behandelt habe, sind Kosmetikallergien, geht auch extrem gut. Die können oft die Kosmetika dann nehmen. Ich habe zum Beispiel mehrere Frauen gehabt mit Haarfärbethematiken, die dann nicht mehr Haar färben konnten beim Friseur, und die habe ich zum Beispiel so nachhaltig behandelt, dass die das auch wieder machen konnte. Ne? Also da kann man auch zeigen, dass dasselbe Haarfärbemittel dann beim nächsten Mal wieder keine dieser Beschwerden auslöst. Genau, so gesehen gibt es da sicherlich auch von der Stufe her, sage ich mal, Analyseprobleme oder Kontrollprobleme, dass man nicht alle Allergien überprüfen kann. So, jetzt habe ich es geschafft. Alle Allergien, ne? Auch nicht schlecht. Alle Allergien überprüfen kann, aber bei denen, die man überprüfen kann, sage ich mal so, von meinen subjektiven Statistik, persönliche, laufen die Nahrungsmittelallergien am schlechtesten. Also nicht, dass da nichts geht, ne? Aber das sind die schwierigsten, das sind die, wo man auch immer mal wieder den Patienten dazu bringen muss, dass er die Sachen, wo er so hochallergisch ist, wieder mal isst. Ne? Und das ist oft, dass die Patienten sich dann nach den Jahren, Monaten oft so daran gewöhnt haben, diese Nahrungsmittel einfach wegzulassen, dass sie oft auch gut ohne das leben können. Genau. Leicht ist zum Beispiel, wenn man dann so eine Kreuzallergie hat, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, die Dame, die zu im Chat ist, könnte das vielleicht sonst noch kurz schreiben. Aber wenn zum Beispiel sowas ist, ich hatte bei einem Fall, dass zum Beispiel die Heuschnupfensymptome schlimmer werden durch Äpfel und Obst, und das ist dann rausgekommen, dass es auch noch eine Obstallergie gab. Ne? Dort kann man es regelmäßig überprüfen, und in so Fällen habe ich oft gesehen, dort wird dann beides besser. Ne? Also wenn das so eine Kombination aus Ernährung und Heuschnupfen ist, wenn die sich wie eine Modalität eigentlich gegenseitig verbessern oder verschlechtern, ne? Also in dem Fall verschlechtern, dann kann man die auch gut kontrollieren, ne? Und dann kann man immer mal sagen, ja, wenn ihr jetzt Heuschnupfen ist, probier doch mal wieder einen Apfel, und dann kann man das gut kontrollieren. Ne? Okay. Also, vielen Dank für die lange Aufmerksamkeit. Eine ganze Stunde, so eine lange Folge habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber wir wollten ein bisschen umfänglicher sein, das mir gelungen. Und vielleicht, wenn der eine oder andere neu reinschaut in die Allergiefolge, der muss ja nicht eben zu Folge 7 und zu Folge 19 und zu Folge 69 und wo er nicht überall hin muss, ne? Um dann die einzelnen Sachen sich zusammenzuklüben, ne? Sondern hat hier mal wieder eine sehr umfassende Folge. Genau, für die im YouTube geht es gleich weiter. Da sind ja einige da. Da gehe ich gleich auch noch drauf ein, ne? Wenn da noch Fragen sind im Chat, aber die Episode beende ich mal und sage allen Podcast-Zuhörern an der Stelle Tschüss. Und für die YouTube-Teilnehmer geht es jetzt nun weiter und dann nehme ich Leseecke auf. Tschüss an alle Podcast-Hörer. Ciao.